Ich war voller Fragen. Migrantische Erfahrungen auf dem Thüringer Arbeitsmarkt.
Es kommt auf viele andere Dinge an bei der Arbeit. Man sollte nicht nur auf das Papier gucken. Die Anerkennungen von Abschlüssen dauern ewig.
Zum Gesprächstermin kommt Yara mit eiligen Schritten. Sie hat nur eine gute Stunde Zeit, dann muss sie wieder zur Arbeit. Aber immerhin hat ihr Arbeitgeber sie freigestellt für dieses Interview. Sie arbeitet bei einem Träger der Sozialwirtschaft und hat selbst mit Weiterbildungen von MigrantInnen zu tun. Von ihrer Ausbildung her ist Yara eigentlich Friseurin. Sie kommt schon als Jugendliche mit ihrer Familie nach Deutschland, hat ihren Realschulabschluss noch im türkischen Teil Kurdistans gemacht, wie sie es formuliert, eine Ausbildung hat sie aber noch nicht. In Deutschland stellt sich schnell die Frage nach dem Aufenthaltstitel und eine Sozialarbeiterin rät ihr, eine Ausbildung zu beginnen. Da es gerade das Angebot von Ausbildungsplätzen im Friseurhandwerk gibt, entscheidet sich Yara hierfür. Nicht, weil sie zwingend Friseurin werden will, das interessiert sie eher weniger. Es geht einzig und allein um den Aufenthaltstitel. Die Ausbildung selbst ist anstrengend und im zweiten und dritten Lehrjahr besonders schwierig. Yara nennt als Grund, dass sie sich immer wieder über Arbeitsbedingungen beschwert, was der Chefin nicht besonders gefällt.
Die Chefin wollte eigentlich Sklaven haben. Doch ich habe in meiner Familie gelernt, zu kämpfen. Mit Sozialismus und Kommunismus groß geworden, hatte ich immer Wut, wenn mich jemand als Sklave behandelt.
Die Beziehung zur Chefin ist nicht gut. Dennoch soll sie nach der Ausbildung übernommen werden. Ihre Chefin will sie behalten. Yara dringt jedoch auf einen Einsatz in einer anderen Filiale. Noch 2 weitere Jahre arbeitet sie als Friseurin. Aber auch diese Zeit beschreibt sie als nicht erfüllend.
Damals gab es noch nicht den Mindestlohn von 10 Euro. Es waren 3,50 Euro Stundenlohn, was ungefähr 350 bis 400 Euro monatlich bei 8 Stunden täglicher Arbeit entsprach.
Für Yara ist die Arbeit zu diesen Bedingungen nicht in Ordnung. Damit steht sie nicht allein. Viele Frauen in ihrem Team, überwiegend hat sie weibliche Kolleginnen, finden die Arbeitsbedingungen und den Lohn nicht akzeptabel. Die wenigsten aber wehren sich dagegen. Man redet zwar viel und oft untereinander über die schlechten Zustände, wenn jedoch Vorgesetzte auftauchen, herrscht in der Regel großes Schweigen. Yara sagt, das hat sie immer traurig gemacht. Aber die Frauen lernen sich auch nicht richtig kennen, treffen sich nie in der Freizeit. Für manche Kolleginnen erledigen sich die Probleme, da sie Kinder bekommen und aus dem Job ausscheiden. Einige suchen sich auch eine andere Arbeit, die Fluktuation ist hoch. Auch Yara wechselt den Job. Sie beginnt im Außendienst eines türkisch-kurdischen Fleischkuriers, der Dönerläden beliefert. Ihr Vater arbeitet bereits dort. Die Vermittlung läuft über die Community. Wichtig ist für Yara, weiterhin ihr eigenes Geld zu verdienen. Nach 4 Monaten scheidet sie jedoch wieder aus, weil sie ein Kind bekommt. Als nächste berufliche Etappe hilft sie bei ihrem Bruder im Dönerladen, bekommt ein zweites Kind. Diese Lebensphase steht, wie oft auch bei vielen anderen Frauen, im Zeichen der Familienplanung. Die Erwerbsarbeit wird zurückgestellt.
Irgendwann aber kam der Moment, da habe ich mir gesagt, jetzt möchte ich etwas ganz für mich machen.
Eine Freundin erzählt Yara von einer 12-monatigen Weiterbildung zur Sprach- und Kulturmittlerin, die sie selbst besucht hat. Wichtig sei nur, zusätzlich Netzwerke aufzubauen, nicht nur die Weiterbildung zu machen. Dann könne es etwas werden, sagt die Freundin. Yara beginnt den Kurs und nutzt die Zeit, um sich bekannt zu machen und Kontakte zu etablieren. Das funktioniert. Durch die vorgeschriebenen Praktika und die ersten Einsätze als Dolmetscherin nebenher lernt Yara so viele Menschen und Einrichtungen kennen, dass sie ab 2019 als selbstständige Dolmetscherin arbeitet. Die Sprachkombination Kurdisch-Türkisch ist hilfreich und bietet gute und vielfältige Möglichkeiten. Durch die entstandenen Kontakte erhält Yara nun immer wieder Stellenausschreibungen aus dem sozialen Bereich. Viele Tätigkeiten scheinen ihr auch interessant und sie bewirbt sich hin und wieder. Allerdings ist es mehrfach ein Problem, dass sie nicht soziale Arbeit studiert hat bzw. keinen anderen Studienabschluss vorweisen kann. Selbst bei einer Stelle, wo ihr eigener Migrationshintergrund sehr von Vorteil sein muss, scheitert die Einstellung am Ende am fehlenden Abschluss.
Manche Teams arbeiten gegen rassistische Gewalt, aber mir ist aufgefallen, dass sie nicht mit Menschen mit Migrationshintergrund besetzt sind. Das finde ich ein Problem, auch wenn sie oft eine tolle Arbeit machen. Trotzdem.
Anfang 2021 wird Yara von einer Einrichtung der Sozialwirtschaft kontaktiert. Sie suchen jemanden zur Koordinierung eines Projektes zur Stärkung von Frauen. Da eine Mitarbeiterin Yara kennt, wird sie angefragt. Sie geht zum Vorstellungstermin, ohne genau zu wissen, worum es geht. Aber das Gespräch ist erfolgreich und Yara beginnt dort ihre Tätigkeit. Hilfreich im Arbeitsalltag findet sie, dass ihre direkte Kollegin, mit der sie zusammenarbeitet, ebenfalls einen Migrationshintergrund hat. Sie ist zwar in Deutschland geboren, aber ihr Vater kommt aus Mosambik. Yara bemerkt, dass sie oft Dinge ähnlich oder gleich wahrnehmen. Ob es daran liegt, dass sie beide zwei Kulturen kennen? Das ist eine Überlegung, die Yara anstellt. Insgesamt ist das Team bei dem Träger recht multikulturell. Dadurch gibt es eine Sensibilität für bestimmte Fragen, zum Beispiel für Sprachschwierigkeiten. So liegen in manchen Büros Zettel, die daran erinnern, langsamer zu sprechen. Yara beschreibt die Atmosphäre als sehr angenehm. Gefragt nach Besonderheiten im Arbeitsalltag in Deutschland fällt Yara ein, dass viele Dinge intensiv besprochen werden. Für sie ist das manchmal eine Kleinigkeit, aber es wird diskutiert, diskutiert und diskutiert.
Ich nehme zum Beispiel beruflich an vielen Workshops und Veranstaltungen teil. In einer ging es ewig darum, ob ein bestimmter, einfacher Satz in eine Pressemitteilung aufgenommen wird oder nicht. Ich möchte nicht sagen, es ist die Kultur hier, aber bei uns kurdischen Leuten wird nicht so viel diskutiert. Man spricht über Dinge, ja, aber dann nimmt man es an, wie es ist.
Insgesamt gibt es für Menschen, die nach Deutschland kommen, schon einen großen Druck zur Anpassung, findet Yara. Das geht für sie teilweise bis zur Forderung nach Assimilation, was sie für eine gute Integration nicht für passend hält. Die kann es für sie nur geben, wenn beide Seiten geben und nehmen. Als Beispiel nennt sie die Sprache. Auch für sie ist es wichtig, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, gut die deutsche Sprache lernen. Ein Schlüssel für viele Bereiche, der Möglichkeiten für alle eröffnet. Aber die Erwartungen an die Sprachkenntnisse sind für Yara oft zu hoch und zu eilig. Es dauert seine Zeit, weiß sie aus der Erfahrung vieler Bekannter. Für manche bleibt es insgesamt schwierig und dann ist der Abstieg schwer zu ertragen. Yara berichtet von Freunden, die 20 oder 30 Jahre in ihrem Land eine gute berufliche Position oder anspruchsvolle Tätigkeiten hatten und die ohne gute Sprachkenntnisse in Deutschland nicht vergleichbar Fuß fassen können. Ihr Mann ist Laborant, erzählt Yara. Aber der Abschluss ist nicht anerkannt und mit der deutschen Sprache tut er sich schwer. Also bleibt für die vormaligen Facharbeiter die Karriere im Dönerladen. Ganz unmöglich findet sie die Forderung, dass Zugewanderte zu Hause mit ihren Kindern Deutsch sprechen sollten, damit diese die Sprache schnell lernen. Dabei sind die Vorteile von Mehrsprachigkeit doch von Fachleuten bestätigt. An diesem Punkt wirkt Yara sehr ärgerlich. Außerdem beschreibt sie einen oft auch indirekt ausgeübten Druck zum Sprachelernen. Ohne Deutschkenntnisse gibt es keine Arbeit, ohne dass Arbeitgeber prüfen, ob nicht vielleicht doch etwas möglich wäre. Gleiches beobachtet sie für den kulturellen Bereich und benennt als Beispiel kopftuchtragende Frauen. So oft hat sie schon erlebt, wie diese beleidigt werden oder es Vorbehalte gegen sie gibt, weil sie als rückständig, nicht selbstbestimmt oder ähnliches gesehen werden.
Warum wird eine kopftuchtragende Nonne nicht auch schief angeguckt? Warum unterstellt man ihr nicht genauso, dass sie von Männern unterdrückt wird und ihr Schicksal nicht selbst gewählt hat?
Sie sagt dies ohne eigene Betroffenheit. Yara selbst ist nicht religiös, glaubt nicht an den Islam und trägt insofern auch keine Kopfbedeckung. Trotzdem macht sie das wütend. Was sie allerdings auch selbst erlebt, ist manchmal eine Abwertung aufgrund dunkler Augen und Haare, was dann als ausländisch interpretiert wird. Dann kommen die üblichen Sprüche, wie sie sagt. Ihr klaut uns die Arbeitsplätze oder ihr lebt nur von unserem Staat. Doch das widerspricht sich nicht nur für Yara und sie erzählt ihre Reaktion in derartigen Situationen.
Ich frage dann zurück, entscheidet dich, ist es nun das eine oder das andere?
Und wieder zum Thema Sprache nennt sie noch ein anderes Beispiel.
Ich habe oft das Gefühl, Leute hier sagen etwas, denken aber, die versteht es eh nicht oder schluckt es. Das merkt man. Andere wiederum, die mich reden hören, sagen, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich sage dann, ja, sie aber auch.
Andere Erfahrungen hat sie in ihrer Tätigkeit als Dolmetscherin gemacht. Egal, ob es im Gesundheitsbereich oder bei der Polizei war. Yara führt es auf die Rolle und die Abhängigkeit zurück. Da ist sie gebraucht worden und damit wird auch die Behandlung eine ganz andere. Respektvoll und zugewandt, auf Augenhöhe eben. Gefragt, was ihr geholfen hat, ihren Weg zu finden und welche Pläne sie für die Zukunft hat, muss Yara nicht lange überlegen. Vor allem hat sie ihr Leben selbst in die Hand genommen, sagt sie. Sie ist zu Hause in einem Klima aufgewachsen, das sehr politisch war und wo viel gefragt wurde, warum etwas so ist, wie es ist. Sie hat viel gelesen, viel zur Rolle und Unterdrückung von Frauen, von KurdInnen. Und dann haben sie noch weitere Menschen geprägt, was ihr geholfen hat, voranzukommen. Die schon erwähnte Sozialarbeiterin zum Beispiel, die ihr damals diese Ausbildung ermöglichte. Oder ihr Netzwerk, von dem sie schon erzählte. Aber Yaras Weg soll noch weitergehen. Sie hat das Ziel zu studieren, damit ihr nicht immer der Abschluss fehlt für bestimmte Tätigkeiten. Sie will das berufsbegleitend bei ihrem jetzigen Arbeitgeber machen. Sie hat dazu schon erste Gespräche geführt. Die Signale sind positiv. Jetzt muss sie nur noch entscheiden, in welche Fachrichtung sie gehen möchte. Psychologie interessiert sie. Aber vielleicht ist ihr dies zu langwierig. Da braucht man lange, bis man arbeiten kann, hat sie gelesen. Vielleicht auch einfach soziale Arbeit, das Gängige in diesem Bereich. Auch dazu wird sie möglicherweise noch einmal ihr Umfeld befragen.